Ich habe da eine witzige Anekdote. Es sitzen ältere Damen zusammen, da sagt die eine ganz stolz, mein Sohn war der erste Pilot im Dorf. Sagt die andere, meine Tochter war die erste, die den Piloten hatte im Dorf. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, ein neuer Podcast mit Harald Glöckler. Ich habe heute einen besonderen Gast und man könnte sagen, es ist ein Quereinsteiger, hat aber seine Passion gefunden und soll am besten selbst erzählen, warum, wieso, weshalb. Ich begrüße ganz herzlich, stell dich einfach selber vor.
Hi, ich grüße euch. Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Mein Name ist Jan Rüdiger von Medical 3. Gemeinsam mit meinem Bruder haben wir Medical 3 2018 ins Leben gerufen. Wie es dazu gekommen ist, ja, erzähle ich euch gern mal heute hier beim Harald. Ich danke erstmal für die Einladung, für den Podcast. Habt die einen oder anderen schon gehört, also wirklich immer wieder lustig. Tolle Sache, interessante Sachen auch dabei von vielen prominenten Leuten hier aus Berlin und Umgebung. Ja, danke dafür. Was wollt ihr alles so wissen?
Ja, von Prominenten und Nicht-Prominenten und von einfach von interessanten Menschen. Denn jede Geschichte ist interessant, wenn man sie interessant erzählt. Ja, und wenn man sie langweilig erzählt, ist auch jede interessante Geschichte langweiliger. Ja, also das ist wie mit Männern, wenn die interessant sind und langweilig im Bett sind, sind sie trotzdem langweilig, ja. Und einer, der langweilig aussieht, wirkt erstmal in der Unterhaltung, kann er durchaus auch interessant im Bett sein. Also sind wir jetzt irgendwie da auf Männer gekommen. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber das ist auch nicht so wichtig. Erzähl mal, wie bist du denn groß geworden? Deine Kindheit, wo bist du groß geworden? Wo bist du geboren? Wie war so dein Umfeld? Als erstes Mal bist du in der Stadt groß geworden, auf dem Land, mit Tieren, ohne Tiere? Und eine behütete Kindheit oder eher anstrengend, das alles ist ja sehr interessant, denn die Kindheit ist ja das, was wir auch so ein Leben lang rumtragen.
Also ich hatte eine super, super schöne Kindheit, Gott sei Dank. Bin groß geworden mit 6 Geschwistern, mit Mama und Papa, alles von eigenem Leib, außer der ganz Große und die ganz Große ist eingeheiratet. Ansonsten sind wir alle auf einem sehr, sehr kleinen Dorf, mitten im Spreewald groß geworden. Es gab nichts, das war fantastisch. Ist mir lieber als die heutige Zeit, wo der vom Handy hängt. Es gab wirklich nichts, man musste kreativ werden, man hatte Ideen, man hat Buden gebaut, man hat sich in der Schule verabredet, man hatte sehr viel Freunde. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du Mutter oder Vater von 5 oder 6 Kindern bist und jeder bringt nur 2 Freunde mit nach Hause, dann weißt du, was bei dir zu Hause los ist. Dann bist du auch mal froh, wenn die Freunde ausgelagert werden oder die Kinder bei den Freunden sind. Es war eine sehr fantastische Zeit, war aber nicht mal einfach. Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich schwul bin. Das ist auf dem Dorf natürlich deutlich schwieriger als in der Stadt. Hat aber irgendwie funktioniert, weil ich irgendwie durch meinen frechen Charme es geschafft habe, den Leuten so zu verkaufen, dass sie es zu akzeptieren haben, auch bevor es die große Queerbewegung gab. Also es war okay, es haben natürlich viele komisch geschaut, aber es war trotzdem an sich eine extrem schöne Kindheit. Ich bin meiner Mutter und meinem Vater sehr, sehr dankbar, dass es uns immer gut ging, auch alle selbstständig, alles Unternehmer gewesen. Trotz vieler Kinder, ich meine, selbst jede Mutter ist ja eine Unternehmerin, das muss man ja mal zugeben, dass eine Frau, die mehr als 2 Kinder hat, auf jeden Fall Unternehmerin sein muss. Das ist nicht immer einfach und ich bin da sehr dankbar für, ja.
Ja, du hast es schon angeschnitten, da gab es kein Handy und kein Instagram und Social Media und so weiter und so fort. Aber da hat man noch Spiele gespielt. Ich erinnere mich, es gab Scrabble und Monopoly und was man alles gespielt hat. Mensch, ärgere dich nicht. Ja, das ist auch etwas, was man heute eigentlich fast gar nicht mehr auf dem Sender hat. Also Spiele ist bei vielen ja gar nicht mehr und auch nicht mehr aktuell. Aber das war ja eigentlich eine sehr schöne Zeit. Und man hat ja auch mehr noch zusammen gemacht. Genau. Ja. So sitzt jeder jetzt da. Ich sehe das ja auch abends, wenn ich essen bin, auch Ehepaare. Oft denke ich, wow, wieso geht ihr eigentlich zusammen essen? Jeder sitzt auf seinem Handy, Die reden nicht, die gucken sich nicht an. Also, furchtbar. Ja. Aber was hast du, warst du gut in der Schule? Fiel dir die Schule leicht oder war das eher ein bisschen zäh, schwierig? Oder was fiel dir leicht, was nicht so?
Ich würde behaupten, dass die Schule nach wie vor, so wie das heutige Leben ist, für mich eine Bühne. Ich bin dorthin gegangen, ich war der Clown. Ich habe meinen Spaß gehabt, ich hatte meine Freunde. Ich habe eher Witze gerissen statt Schulbücher gedrückt. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe damals schon so das Empfinden gehabt, dass die Schule einfach für mich ein Hamsterrad ist und dass ich nicht reingepresst werden möchte. In der Schule lerne ich nicht, wie mache ich eine Steuer. In der Schule lerne ich nicht, wie gehe ich mit Finanzen um und wie mache ich Buchhaltung. In der Schule lerne ich nicht, wie gründe ich eine GmbH. In der Schule lerne ich die wichtigen Dinge fürs Leben nicht. In der Schule kriege ich reingedroschen, meiner Meinung nach. Wie hat es da draußen abzulaufen? Was habe ich zu tun? Von wann bis wann habe ich zu arbeiten? 24, 12 und so weiter und so fort. Und das war nicht mein Leben. Ich wollte irgendwie einen anderen Lifestyle haben. Ich bin immer so ein Freigeist gewesen. Ich wollte einfach frei sein. Also es ist so, ich habe das Gefühl, das Leben ist ja auch da, um frei zu sein. Nicht um irgendwie von 10 bis 17 Uhr, 18 Uhr zu arbeiten, dann kurz ein bisschen was machen, dann schlafen gehen und wieder auf Arbeit gehen. Hoffen, dass die Urlaubstage, die rechtzeitig gebucht sind, ich bekommen habe, weil ich keine Kinder habe, als zweiter Stelle bekommen habe, dann irgendwie doch meinen Urlaub buchen kann. Das war nicht so mein Ding, was ich machen wollte. Natürlich war ich in meinem Leben auch Angestellter, sehr lange, sehr viel.
Ja, da kommen wir später zu.
Ja.
Aber ich meine, naja, man lernt ja schon ein paar Sachen in der Schule. Also
ja, schon so, wichtige.
Man kann Englisch lernen, man kann Deutsch lernen.
Ja, Englisch, Deutsch, also Mathe lernen.
Hätte ich
schon,
jetzt zu Hause alles nicht so gelernt. Also gibt schon ein paar Sachen, und dann gibt es halt auch ein paar, die fallen einem schwer. Was hast du?
Ich würde mich für die Schulzeit eher so als Fuchs bezeichnen, ich habe mich da so durchgemogelt.
Was hast du, was war dein, man hat ja so einen Traum irgendwann und möchte sagen, das möchte ich gern werden. Der eine Polizist, die andere Topmodel, der. Was wolltest du denn werden als junger Mensch oder Kind?
Ich war immer sehr kreativ und ich hatte irgendwie jeden Tag einen anderen Traum, also einen richtig festen Traum, was ich werden möchte, hatte ich nie. Also ja, ich wollte auch mal fliegen, ich wollte Pilot werden, zur Stewardess habe ich es geschafft, Pilot hat nicht gereicht, war ich wieder zu voll zum Lernen. Mein Englisch war ich auch nicht gut genug, das habe ich aber dann gelernt auf der langen Strecke. Aber einen Traum beruflich, was ich wirklich direkt werden möchte, hatte ich nicht. Ich wusste immer, Beauty interessiert mich, Fashion interessiert mich. Mich hat sehr viel so diese bunte Klatsch und Tratsch interessiert. Das hat mich wirklich immer sehr vom Hocker gerissen, wenn man was Neues gelesen hat. Jeder hatte so seine Poster als Kind im Zimmer. Das kennen die heute ja alle gar nicht mehr. Dass ihm von der Lieblingsboyband ein Poster ins Zimmer hängt, das kennen die wenigsten. Aber so war es bei mir. Ich wollte irgendwie auch irgendwann mal sowas in die Richtung.
Ja, und dann wurdest du ja tatsächlich Steward.
Ich habe Koch gelernt und Kaufmann. Bin dann Quereinsteiger zu einer Airline gegangen. Ich war so ein bisschen verliebt in diesem roten Bauch. Das war die Air Berlin. Ich bin auch nach Berlin neu gezogen. Von einer kleinen Metropole zwischen den Bäumen in die Großstadt. Also vom Kanu aus ins Taxi. War eine verdammt aufregende Zeit. Jeder kennt Berlin. Berlin ist ja wirklich sehr bunt, sehr offen, sehr partylastig. Kann aber auch ein Sumpf sein. Da gibt es, muss man auch auf sich achten. Aber es war eine fantastische Zeit, Berlin kennenzulernen.
Also ich habe den Sumpf noch nicht entdeckt.
Nee, Gott sei Dank. Also es gibt doch Leute, die gehen hier unter. Ich Gott sei Dank nicht. Ich habe das genossen, die Stadt. Ich finde das wirklich sehr, sehr geil in Berlin. Gehe aber jetzt gerade wieder zurück aufs Dorf.
Aber wir sollten jetzt bei der Airline bleiben, nicht bei Berlin selber.
Ich habe mich dann 2009 bei der Air Berlin beworben. Da haben meine Freunde noch gefeixt und gelacht, ja, mit deinem Englisch wirst du maximal Flugzeugorder, aber nicht Stewardess. Und ich habe dann Erfolg gegeben, bin Stewardess geworden. Wurde leider in Frankfurt gebased, musste also Berlin wieder verlassen für 2 Jahre. Bin aber direkt zurück und dann auf die Langstrecke. Und es war eine extrem geile Zeit. Und ich bin heute noch enttäuscht, dass diese Airline einfach sich selbst überlassen wurde.
Gab es auf der Langstrecke eigentlich auch nur Economy Class?
Nee, auf der Langstrecke hatten wir Business Class. Ich war Business Class Steward. Ich habe mich auch für eine Business Class entschieden, dass ich dort meine
Service mache. Weil nach Mallorca und so konnte es ja nur
Holz.
Ja, das war schon mal gar nichts für mich. Das war schon schwierig. Und dann saß ich mal mit einem der big Bosse, ich will jetzt keinen Namen sagen, im China Club hier, im tollen, teuren, schönen China Club. Und dann habe ich gesagt, wieso, was ich halt doof finde, ist, dass ihr keine Business Class habt. Sagt er, bei uns sind alle gleich. Okay, dachte ich, du sitzt jetzt hier im China Club und bei euch sind alle gleich. Schön.
Wo ist der Rest der Belegschaft?
Ja, schön, wenn alle gleich sind. Sag ich, aber auch wenn alle gleich sind, sind manche dann doch gleicher, ja?
Ja.
Also, wie war das so? Also ständig neue, ich meine, man stellt sich das ja toll vor, man fliegt, man ist ständig an anderen Destinationen.
Aufregend, es ist wirklich aufregend. Man wird morgens in Chicago wach, den nächsten Tag ist man wieder in Berlin, 4 Tage später ist man plötzlich in Miami, dann ist es ist wirklich eine verdammt aufregende Zeit, aber es ist nicht ohne, es geht auch ein bisschen ums Gesundheitsgemüt, ja, es ist nicht ohne, ständig im Flieger auf, ab, ständig Druckkabine, viele Menschen um einen herum, alle haben so ihre Sorgen, man ist dort oben wirklich Seelsorger, man ist dort oben Feuerwehr, man ist dort oben Krankenschwester, man ist dort oben Altenpfleger. Ja gut,
das ist aber
nehmen
wir doch auch alles.
Ja, das ist sie auch, aber wahrscheinlich für 200-300 Leute, nicht für 200-300 Leute.
Ja, aber
deswegen war ich Business Class, das war
aber für 200-300 Leute 24 Stunden, das ist man als Steward nicht.
Ja, das ist man als Steward maximal 12 Stunden nach L.A. und dann hat man Tür zu, Klappe tot, auch Kopf aus, ne? Also das ist das Tolle beim Fliegen. Man hat danach keinen Stress mehr, gar nichts. Man hat der Pilot noch ein bisschen mehr zu tun, deswegen kriegt er auch ein bisschen mehr.
Und dann kam irgendwie das Ende. Hast du gekündigt oder wurdest du gekündigt oder musstest du dann gehen? Was war? Ich kenne zwar den, aber die Zuhörer können den Grund nicht. Deshalb, warum hast du dann den Job verlassen?
Der Grund war leider extrem krass. Am 15.08. war mein Geburtstag. Ich bin morgens wach geworden, habe wie guter Laune immer Fernseher angemacht, schalte es auf MTV oder irgendeinen Musiksender und sehe rote Balken oben und Air Berlin meldet Insolvenz an. Das hast du die Airline gesagt, ist nicht so schlimm. Ich war bei Air Berlin, war sehr glücklich. Air Berlin meldet Insolvenz an. Dachte ich, Mensch Gott, Jan, alles Gute zum Geburtstag, besser kann es ja gar nicht gehen. Scheiß, was machst du jetzt? hatte aber nebenbei schon mein eigenes Gewerbe aufgebaut. Und das war nämlich die Ästhetikbranche und habe dort für Ärzte und Heilpraktiker und alle Leute, die eben Kosmetik benutzen, erst Lippenstifte und Kosmetik verkauft. Später bin ich aufgestiegen, habe ein Medizinproduktberater
langsam,
gemacht.
Langsam. Ja. Wir wollen ja auch eine Stunde füllen.
Achso.
Auch nicht ins Stehen. Du redest sowieso so schnell. Und dann, ja. Ja, zum Thema nach 20 Minuten fertig seine Geschichte erzählen.
Schnellster
ja.
Podcast bei Harald Glöckler.
Ja. Nein. Ja, ich habe Lippenstifte verkauft.
Zuerst hast du ja dessen tatsächlich.
Ja, aber jetzt muss man ja erstmal wissen, ich würde mich als Zuhörer interessieren, ja, wie kommt man an einen Lippenstift, wenn man jetzt einen Lippenstift verkaufen will? Gehe ich jetzt so, du wirst ja jetzt nicht zu Rossmann gegangen sein, einen Lippenstift eingekauft haben und wieder verkauft haben. Also
wäre vielleicht ganz schlau gewesen. nee, Tatsache, es gibt sowas wie Mary Kay, es gibt LR, es gibt verschiedene Vertriebsfirmen, die man so kennt, so Multilevel-Marketing. Ich habe es eben auch gemacht, der eine mag das, der andere hält nicht so viel davon.
Also du bist dir angegangen, du bist so jemand angegangen und hast gesagt, ich würde gern, ja.
Genau, hab mich da beworben, hab das dann gemacht nebenbei, ich hatte so ein zweites Standbein, ist gar nicht schlecht in der Fliegerei.
Und dann, dann kriegt man da so, haben die so ein Case oder so?
Genau, Provision, einen Katalog.
Das kriegt man und dann muss man dann, wird man ausgestattet und muss man das hier erstmal kaufen?
Das kauft man sich erstmal selber, kriegt natürlich einen vergünstigten Einkauf, kauft sich das selber, dann lässt man die Mädels in der Kabine bei einer Pause ein bisschen rumschmieren im Gesicht. Viele fanden es toll, haben aber was gekauft, gerade Cremes, als du ja das hast, mit meiner Creme dabei, eine tolle Handcreme, hatte ich eine Aloe Vera Creme, die war natürlich fantastisch, die ging weg wie warme Semmeln. Ich wusste, es funktioniert. Ich habe ganz gut verkauft an Bord. Was ich nicht gemacht habe, ist, die Passagiere zu belästigen. Das eine ist der eine Job,
das wäre auch keine gute.
Schon gar nicht in der Business Class.
Mein Konkurrenz zum Bordprogramm, zum Shopping-Programm. Ja, so. Und dann war plötzlich Schluss. Du warst also bei Air Berlin raus und dann hast du gesagt, dann baue ich jetzt mein zweites Standbein weiter auf.
Genau, ich war neben Air Berlin dann noch als Medizinproduktberater für die ästhetische und plastische Chirurgie unterwegs. Das habe ich ja auch schon 2-3 Jahre während des Fliegens gemacht. Das ist ja auch schon ein gut langer Weg. Man muss ja ein bisschen was
wissen. Was macht man
auch.
Da?
Man geht zu Ärzten und verkauft den Filler. Man geht zu Ärzten, man verkauft Brustimplantate. Man erklärt, was ist der Unterschied zwischen Brustimplantaten.
Aber da muss man sich ja mal informieren. Wenn man jetzt Stuart ist, weiß man ja nicht unbedingt, wie Brustimplantate
aussehen. Ich habe eine Ausbildung dazu. Ich habe nebenbei eine Ausbildung gemacht.
Ja, das muss man ja erstmal wissen. Ja.
Genau.
Das muss man wissen. Wo macht man die?
Direkt bei den Firmen selber. Die bilden einen dann fort.
Man also bei den Firmen, die
bei
das produzieren.
Genau, es gibt verschiedene.
Und muss man die bezahlen, die Ausbildung?
Nein.
Ja. So, und dann hat man die Ausbildung. Und dann kriegt man da, das ist dann auch wieder auf Provisionsbasis?
Genau, ich habe selbstständig auf Provisionsbasis das Ganze gemacht. Mein Gebiet war Berlin, Leipzig, Chemnitz, Dresden. Ich habe da so ein bisschen
Leipzig,
den Osten abgedeckt. Ja. Leipzig, ja. Genau, da unten war es super schön, da in Leipzig. No? Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Die Dresdner sind ja tolle Leute auch. Da, no?
Tolle Leute, ja.
Die Leute,
ja, ich mag die. Ja. Und dann hast du irgendwann gedacht, also wenn man jetzt schon so das alles verkauft, kann man eigentlich auch eine Klinik aufmachen.
Nee, das war eigentlich so die Idee von meinem Bruder. Mein Bruder ist dann irgendwann so in dieses Gewerbe mit eingestiegen. Der fand die Ästhetikbranche auch ganz toll. Der ist weg von Mercedes auch zur Medizin und Ästhetik. Weil Mercedes auch ein extrem guter Verkäufer ist, in der großen Verkäuferfamilie, wie vorhin schon gesagt, alles Selbstständige als Unternehmer. Und wir wussten, okay, wir wollen irgendwas Eigenes schaffen. So wirklich, man baut ja kein Grundstück auf einem gemieteten, man baut ja kein Haus auf einem gemieteten Grundstück, so ist der Spruch.
Nicht?
Nee, sollte man nicht tun. Irgendwann kommt der Eigentümer und sagt, ich brauche das Grundstück zurück. Und das ist ja als Selbstständiger, wenn man Vertrieb für eine andere Firma macht, ist das ja eigentlich so. Also du baust dir ja was auf, du baust deinen Kundenstamm auf, du wirbst für ein Produkt, was gar nicht deins ist. Und dann kam mein Bruder auf die Idee und sagt, sag mal, Jan, wenn wir doch jetzt geile Produkte haben, können wir andere Firmen mit dazu nehmen. Lass doch an den Endverbraucher gehen, lass einen Laden aufmachen, lass doch Ästhetik machen. Das ist doch was Geiles. Jetzt sind wir jetzt beides keine Ärzte, aber es hat extrem gut funktioniert, weil ich glaube, wir haben was geschaffen mit Medicas Re, was der Laden heute ist. Ich habe die ganzen Airliner bei mir, da kommen Lufthansiaten, da kommt EasyJet, da kommt Eurowings, Ryanair sogar. Alte Air Berliner kommen alle zu mir, die mittlerweile bei Bahn oder sonst wo sind.
Aber die sehen ja oft gar nicht so aus, als hätten sie was machen lassen.
Das ist ja, weil wir machen sehr viel Regeneration. Es mag ja der eine mehr, der andere weniger.
Ja, aber das ist meistens so, also bei einigen so wenig, dass man das Gefühl hat, es ist gar nichts gemacht. Ja,
ja das ist bestimmt die Perspektive von Harald
Glöckler. Ich rede jetzt nicht. Nein. So, aber jetzt ist man kein Arzt und jetzt macht man eine Klinik auf. Ja, wie funktioniert das? Das muss man vielleicht jetzt auch mal erklären, weil kann ja nicht jeder einfach sagen, ich operiere jetzt mal. Also,
gut, ich bin ja nicht in der Charité, ich mache ja keine Herz-OP. Ja,
naja, aber ihr unterspritzt ja und ihr macht das
genau,
schon.
Genau, das machen Ärzte bei uns, das machen Heilpraktiker bei uns.
Ja, das wollte ich gerade sagen, das hast du noch nicht erzählt. Dass genau. wir Das, ich mach das da, nicht. Darauf will ich jetzt hinaus. Ja.
Also bei uns sind Tatsache Ärzte und Heilpraktiker, das machen, wir nicht.
Sehr
das
schön. Ist, das da, ist klar. Da will, so. Ja. Aber wie sind bei euch die Ärzte? Die kommen dann.
Die sind eine Honorarbasis, sind selbstständig, die melden sich dort an, die mieten sich ein und haben dann ihre Kunden. Wir unterstützen die bei der Kundensuche. Das ist natürlich, was Medicastri macht. Wir unterstützen, dass wir das Produkt bekommen. Wir sind Großabnehmer bei ganz großen bekannten Firmen, die ich jetzt hier nicht nenne, weil ich gar nicht die Erlaubnis habe, ob ich die nennen darf.
Nein, wir wollen auch nicht so viel
sagen. Es gibt sehr bekannte, namhafte Filler-Firmen und mit denen habe ich dann Kooperationen. Wenn wir mehrere Mengen abnehmen, kriegen wir es günstiger. Deswegen kann ich auch vielen Mädels einen günstigeren Preis anbieten. Das ist für mich auch so ein Ding, so ein bisschen wie bei dir, dass ich sage, du sagst ja immer, du möchtest, dass jede Frau eine Prinzessin ist,
ja,
eine Königin ist. Ich möchte, dass bei uns jede Frau sich Ästhetik leisten kann, dass jede Frau auf sich achten kann und sich von Abwehren, von Alltag auch mal was gönnen kann.
Also ihr holt euch Ärzte. Ich meine, das ist ja auch eine kluge Geschichte. Dann kann man sich ja für alles schauen, dass man sich einen Top-Arzt holt. Ich finde es ja eine gute Idee. Man kann sich ja dann auch wirklich Top-Ärzte holen. Und bei den Ärzten ist ja auch ein bisschen wie bei den, finde ich, wie bei den Schneidern. Die eine kann gut Röcke, die andere kann gut Jacken. Und der eine Arzt kann das eine gut, der andere das andere gut. Und ich finde halt auch immer toll, wenn man Ärzte hat, die auch, sagen wir mal, Praxis haben. Auch so in Krankenhäusern und so. Und die, ja. Und ihr habt ja da wirklich ein buntes Spektrum an Ärzten, aber auch Heilpraktikern und jeder macht eben so sein Metier und das finde ich schon klasse.
Ja, also jeder so hat sich was. Also Heilpraktiker machen bei uns ganz viel mit Regeneration, also so Infusion, Regeneration. Er hat natürlich Botox, aber auch viel mit anderen Regenerationssachen, die nur Ärzte dürfen. Und da hat sich jeder Arzt seine Sparte rausgesucht. Ich habe zum Beispiel einen Arzt, der macht fast nur Männer. Der liebt es, Männer zu unterspritzen. Das ist sein Ding, Männer zu machen. Und bei dem buchen auch nur alle Männer. Das ist, weil er wirklich ein Spezialist ist für Männer.
Also ich kümmere auch zu den Frauen bei euch.
Ja.
Ja, ich bin auch bei den Frauen bei euch. Also nicht nur bei den Männern. Ich bin sehr gern bei der einen Ärztin zum Beispiel sehr, sehr gerne. Es ist ja erstaunlich, das Thema Schönheitsoperation ist ja immer noch ein Riesenthema und ein großer Aufschrei. Ich bin ja einer der Prominenten, die da sehr offen dazu stehen und sehr offen und klar und deutlich auch sagen, ja, ich mach das. Nicht wie andere Prominente, die sagen, nein, ich trinke nur viel Wasser und Cremes und habe eine neue Creme rausgebracht, die verjüngt, da braucht man gar keinen Botox mehr und nichts mehr. Und ja, nein, ich stehe da ja dazu. Und trotzdem ist es erstaunlich, dass es immer noch so ein Thema ist, bei dem man so einen Aufschrei hat und das so, ja, so viel Aufmerksamkeit generiert, denn die ersten Schönheitsoperationen wurden vor Tausenden von Jahren, vor 3.000-4.000 Jahren in Indien gemacht und in Ägypten haben die damals schon Nasentransplantationen und alles Mögliche alles gemacht. Alles
probiert.
Ja, nicht nur probiert, gemacht.
Gemacht.
Gemacht, nicht probiert, gemacht. Ja. Und Schönheit war ja über viele Jahre ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, über Schönheit und in vielen Kulturen. Und hat ja auch mit sehr viel mit Stand zu tun und mit Status. Und es gab natürlich auch sehr, sehr extreme Beispiele, wie in Japan, dass sie sich die Füße abgebunden haben, damit sie kleine Füße behalten, also verkrüppelte Füße eigentlich dann. Oder die Frauen in Afrika, die diese riesigen Halsreifen getragen haben, mit der Hals, um den Hals zu verlängern. Also es Korsetts, gibt natürlich auch, ja, das kann man, das mache ich ja heute noch, ja. Bei mir selber ganz eng schon. Manchmal braucht man das. Ja, und ja, da habe ich eine witzige Geschichte. Ich habe mich ja dann irgendwann auch mal absaugen lassen. Vorher hatte ich auch ein bisschen viel, ja, nicht
ich
so,
auch schon
hatte ich nicht so schön die Taille. Mhm. Und ich wollte aber ein ganz enges Teil anziehen. Da habe ich so ein Stretch-Teil. Dann habe ich, es war in Hongkong und hatte Fernsehen. Da habe ich eine Corsage drunter und habe die so geschnürt, dass ich kaum noch Luft gekriegt habe. Und dann das Shirt drüber. Und dann bin ich raus und sagte sie, wow. Also, Herr Klöckler, sagen Sie mal, ist der Wahnsinn. Wie schaffen Sie das, so die Figur zu halten? Ja, sag ich, man kann auch nicht alles essen, was man sieht. Man muss sich halt auch ein bisschen zusammennehmen, ja. So. Und dann sind wir also essen gegangen. Und als dann alle einen Tee hatten, bin ich raus mit dem Bodyguard. Der hat hinten das Korsett geöffnet, habe ich es ausgezogen, hat auch keiner mehr geguckt. Da haben die, also da habe ich getrickst mit dem Korsett. Also inzwischen haben wir das nicht mehr nötig. Aber Schönheit ist ja ein sehr großes Thema und Schönheit war über viele Jahrhunderte ja ein, hat sich ja auch sehr verändert. Es gab ja Zeiten, da gab es die Rubensfiguren, dann Schlangen, dann. Aber jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, leben wir in einer Zeit, aber ich glaube, es ändert sich wieder ein bisschen, weil die jungen Leute wollen auch wieder schick sein und flott sein. Aber wir hatten jetzt lange so eine Zeit, zu schön durfte man gar nicht sein. Und wenn man auf die Werbung geschaut hat, war Mittelmaß angesagt. Also auf der Werbung sahen alle aus, als müssten sie zum Friseur gehen, die Männer, als gäbe es keine Barber.
Genau, aber danach wurde ja geschrien, dass sie Schaufensterpuppen allzu schlank sind und so perfekt aussehen und bla. Und dann waren es normale Schaufensterpuppen, dann war es auch wieder nicht recht. Ich glaube, das ist immer so ein Mandel mit der Zeit. Das sind immer so Generationen, wo sich die Geschmäcker verändern, wo wir auch Trendsachen wieder kommen. Wir nehmen jetzt die Schlaghose.
Naja, es verändert sich, es wird geprägt. Das genau, wird natürlich
es
geprägt.
Kommt ja immer und immer wieder irgendwie doch hoch.
Aber ich habe das nie mitgemacht. Bei mir war immer, also finde einfach, man geht nicht ungepflegt aus dem Haus und dazu gibt es einen Barber, dass man sich einen Bart, wenn man einen Bart macht. Also wenn ich eine Hecke habe, dann schneide ich die auch, und wenn ich einen Bart habe, dann schneide ich den auch. Und die Frauen mögen auch gepflegte Männer. Also zu denken, wenn man riecht wie eine Herde Büffel und ungepflegt ist, sei männlich, also sehen die Frauen meist anders. Was fasziniert dich sonst noch außer dem Beruf? Was ist sonst noch so was sind deine Hobbys? Was ist deine Leidenschaft? Hast du Tiere? Das würde mich auch mal interessieren.
Ich liebe Tiere, bin tatsächlich mit Tieren groß geworden, wie gesagt, vom Land. Bei uns hatte jedes Kind einen Hund.
Was für Tiere hattet ihr?
Hunde, fast Hunde. Nur Hunde, überwiegend Hunde.
Was für Hunde?
Als Kind hatte ich so einen Labrador-Mix, meine Schwester hatte einen Spitz.
Aber kein Labradudel.
Nee, Labradudel hatte ich nicht. Heute habe ich Weimaraner, jetzt haben wir zwei Stück mittlerweile, zwei richtig verrückte Weiber, die Emma und die Ellie. Und mit meinem Mann ist das schon so wie eine Familie, das sind für mich auch wie Kinder. Ich meine, du kennst ja mit dem Billy King, das ist für mich so mein Kindersatz und das sind meine Babys. Das ist so, die schlafen bei mir mit dem Bettchen, das ist doch so mein Hobby mit den Mädels. Die fahren mit dem Boot ganz vorne. Das ist, also die sind immer mit dabei. Die sitzen im Auto mit, ganz normal auf der Rückbank.
Er hat ein Boot, ja.
Wir haben uns tatsächlich jetzt vor 2 Jahren ein Grundstück gekauft auf dem Land. Deswegen gesagt, wir gehen vielleicht auch wieder aufs Land ein bisschen zurück. Und ein Grundstück gekauft ist am Wasser. Und es war immer mein großer Traum, am Wasser zu leben. Mich als Kind habe ich schon vom Haus geträumt. Also früher, auch wenn man viele Kinder hat und die Eltern ganz gut verdient haben, konnte man so ein großes Haus sich gar nicht leisten. Also hatten wir immer 2 wunderschöne Wohnungen. Da gab es natürlich schon einen Garten hinten dran, aber ja, Spreewald hatte genug Wasser, aber wir hatten nie ein eigenes Wassergrundstück. Das war mein großer Traum. Hab jetzt auch so 10-12 Jahre richtig intensiv danach gesucht. Hab jetzt auch wirklich einen guten Schuss gemacht mit meinem Partner vor 2 Jahren. Also ersteigert durch Zufall. Leider nach dem Zinsanstieg. Und da überlegen wir jetzt halt, was wir wie wo drauf bauen. Da sind wir auch völlig frei und offen. Und da drängeln wir uns nicht. Wir haben da keinen Stress. Wir haben da keine... Man hat genug mit der Arbeit zu tun, da wollen wir da auch im Privatleben ein bisschen entspannt haben, haben jetzt ein bisschen Rollrasen hingelegt, da liegt jetzt so ein alter Kahn, 30 Jahre alten Kahn habe ich mir gekauft, da muss man den Motor 2 Mal antreten.
Also ihr habt jetzt ein Grundstück, da ist aber genau. Noch kein Haus drauf,
genau.
Aber Rollrasen habt ihr schon mal gelegt.
Genau, ja. So ist es, es ist ein ganz altes DDR-Haus drauf und dann hat Rollrasen rumgelegt, damit auch das wenigstens ein bisschen schön aussieht.
Und was ist das für ein Schiff, ein Paddelboot oder eine große Yacht?
Das ist ein ganz normales Motorboot mit einer Kajüte vorne drin, wo wir auch drin schlafen, ganz entspannt, also so richtig... Old School, Old Fashioned, es ist so ein Boot von 1900, was ist denn das für ein Baujahr? Ich glaube 91 hat das Boot für ein Baujahr, es ist schon älter. Aber
muss man extra Führerschein machen für so ein
Boot? Ja, ich habe einen Führerschein gemacht fürs Boot. Tatsache auch einen Hängerführerschein, damit ich es ziehen kann. Beides gemacht, richtig. Ich werde vom Stadtkind wieder zum Bauer. Fehlt mir nur der Traktor.
Naja, ich kenne Leute, die fahren Boote, sind aber keine Bauern. Das sind Hollywood-Stars und Fürsten. Also es gibt ja auch. Klar. Ja, klar. Also,
für ein Hollywood-Star-Boot fehlt mir das Geld noch.
Und man hat ja hier in Berlin, ist ja schön, es sind ja so viele Seen und man kann sie ja von einem See zum anderen angeln, da mit dem Boot, ja. Und ich höre immer Spreewald, Spreewald, also nicht nur von dir, sondern so. Und für mich ist es ja ein böhmisches Dorf, weil ich komme ja aus dem Westen. Mhm. Und Spreewald-Gurgen gibt es, glaube ich, auch, gell?
Ja.
Ja. Und aber wenn ich dann so Bilder sehe, sehe ich immer Wald und Flüsse und es ist viel Wasser im Spreewald,
alte, ja? Ja, alte kleine Häuser, Kanus, gab auch Kanutaxi, da wurde früher nicht mit dem Auto gefahren, es wurde alles mit dem Kanu gemacht. Also richtig mit Stock und alten Holzboot, Strohdächer hatten die Häuser. Fahr doch mal nach Spreewald, da gibt es ganz tolle Therme.
Wie Venedig.
Ja, das ist wie klein Venedig. Fahr mal nach Spreewald, geht in die Therme, mach mal eine Kanutour.
In die Therme, ich gehe in keine Therme.
Nee?
Ja, ich brauche keine Fotos am anderen Tag von mir irgendwo. Also, ja, das ist ja ein bisschen schwierig, ja. Ich gehe mal in die Therme, ja. Also das ist, es gibt einige Sachen, die kann Herr Glöckler nicht machen. Aber in Spreewald könnte ich natürlich mal fahren. Wie lange fährt man von hier? Eine halbe Stunde oder?
Stündchen, anderthalb, je nach Berufsverkehr.
Eineinhalb, ja.
Berlin ist ja gerade ein bisschen schwierig, wird ja alles von 3 Spuren auf 1 Spur gemacht. Grund kennen wir alle. Aber sonst kommt man noch ganz gut raus und eine Stunde ist man in Spreewald. Ich fahre jetzt eine halbe bis zum Grundstück, ist in Richtung Spreewald, ist im Osten, hinterm BER. Sehr, sehr schönes Eck. Heißt ja auch Naturpark Heidesee, da wo wir jetzt das Häuschen bauen. Das ist wirklich, also zum Ausgleich Berlin.
Das heißt aber, du musst dann, ach so, ja, also ihr zieht da nicht fest hin, sonst müsstest du ja jeden Tag 1,5 Stunden her.
Wir bleiben Nachbarn, Harald, keine Sorge.
Hin und zurückfahren, ja, ja. Also das wäre natürlich auch schwierig.
Wir behalten die Wohnung ganz entspannt. Wir haben ja hier einen super alten Mietvertrag und zahlen kaum Miete. Das ist ja in Berlin fantastisch selten geworden.
Ja, ich wollte gerade sagen, also bei mir ist das ein bisschen anders, ja.
Ja, das ist ja ein bisschen länger der Flur bei dir. aber so geht's halt raus aufs Land.
Also, schon nebenan kann es ganz anders sein.
Ja. 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 ist ja auch für Emma und Ellie, also die beiden Weimaraner, die leben sie da draußen, das ist ja für die das absolute.
Für die ist das natürlich toll,
perfekt.
Ja.
Die lieben ja auch Wasser, die springen sofort ins Wasser, wenn wir da sind.
Was hast du sonst noch für Hobbys?
Ich fahre gern Rennrad, Tatsache. Also jetzt nicht so extrem profimäßig, dass ich irgendwie 4 Tage die Woche durchdoller. Aber so 1 bis 2 Mal die Woche, manchmal je nachdem, wie viel Stress ich habe, fahre ich einmal die Woche oder manchmal einmal 14 Tage. Aber so vor 3 Jahren, als das Geschäft noch ein bisschen entspannter war, war es 2 Mal die Woche, fahre ich schon so 80 Kilometer, 3 Stunden. So richtig in so einem schicken Kostüm, so hauteng und dann ab auf den Sattel und los.
Also 40 hin, 40 zurück.
Man muss so was aufpassen,
sonst sind es 160, ja?
Nee, muss man aufpassen, 40 hin, 40 zurück ist schon so. Gute Zeit, fahre ich hoch bis Grunewald, Richtung Potsdam hoch, an der Havel entlang zurück, ab nach Mitte. Wenn ich da draußen bin, versuche ich natürlich neue Strecken denn. Aber es ist einfach Kopf freikriegen, das ist wirklich fantastisch. Leute denken, es ist bekloppt, sich auf ein Fahrrad zu setzen, sich an einen Ast zu treten. Nein, das ist fantastisch, man kriegt den Kopf frei, man kommt raus, man hat die Natur. Wenn ich gerade der verrückte Berliner neben einem in der Stadt noch hupt, ist, sobald man draußen ist, ist das einfach großartig.
Also schon, wenn man mit dem Hund geht, 4-mal am Tag. Ich gehe, man muss ja mit dem Hund 4-mal am Tag raus. Ja, ich habe schon gesehen, ihr habt ja auch Nannies, ja. Ich habe schon gesehen.
Nee, wir haben eine super tolle Nanny jetzt, ja.
Aber
die Nanny ist aber auch Zufall. Also die haben wir halt auch nur fest eingestellt, weil mein Mann hat eine Firma, ich habe eine Firma.
Es gibt keine Zufälle.
Ja, vielleicht ist es auch eine Gabe von Gott, dass wir es verdient haben, so eine tolle Frau in unser Leben gekommen ist.
Also ich würde sagen, dass ich es nicht verdient habe.
Die ist wirklich großartig. Also es ist selten jemand zu finden, der wirklich zuverlässig ist, dem man vertrauen kann. Vor allem auch die Tiere in die Hand gibt gerne. Das ist ja für mich, wie gesagt, Babys. Aber die kann sehr gut mit Kindern, die kann sich sehr gut selbst verteidigen. Sie ist MFA-Fighterin, die ist eine Frau mit Haar auf die Zähne und ich liebe sowas. Wenn eine Frau Haar auf die, was ich nicht mag, ist, wenn Frauen einfach nur ja, ja, ja sagen oder sich immer beugen und machen, was andere sagen. Ich finde es gut, wenn eine Frau standhaft ist, Haar auf die Zähne hat und das lebt, was sie leben will und das macht.
Also ob sie Haar auf den Zähnen haben muss, weiß ich nicht, aber standhafte Frauen finde ich auch
find
gut.
Ich,
ja.
Ich
also Haar auf den Zähnen kann sehr unangenehm werden beim Essen, ja.
Das stimmt, ja.
Sehr schön. Und wenn ihr Urlaub, was ist so dein... Wohin hast du Lieblingsorte, wo du gerne hinfliegst? Man hat ja manchmal, das wechselt übrigens ja auch, also das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, man hat eine Zeit, da findet man vielleicht Spanien ganz toll, plötzlich findet man Italien ganz toll. So im Moment, was ist so dein oder euer Urlaubsort?
Also im Moment sind wir immer in Dubai, weil es einfach von der Flugzeit her sehr kurz ist. Wenn ein Notfall ist, bin ich innerhalb von 6 Stunden da oder 4:50 auf dem Rückflug sogar nur. Das geht recht fix. Das finde ich super und es ist sehr heiß. Ich liebe heiße Länder. Ich mag es, wenn es wirklich brütend heiß ist. Ich finde, Dubai hat sich sehr stark entwickelt, ist mittlerweile offener als früher. Als schwuler Mann ist Dubai eigentlich ein bisschen schwierig zu empfehlen. Trotzdem, du warst ja auch schon da, ich finde es trotzdem sehr nett da. Die Leute sind alle sehr zuvorkommend. Es ist ein sehr sicheres Land. Und es ist ein sehr, sehr guter Service und sehr, sehr tolles Essen, sehr international. Es ist auch sehr modern, was die Architektur betrifft. Ich liebe Architektur. Ich mag es, wenn jemand malt. Ich mag es, wenn jemand Häuser zeichnet. Ich mag es, wenn jemand geile Häuser baut. Ich finde da Berlin und deutsche Städte leider ein bisschen langweiliger. Ist so Frankfurt ein bisschen mit hohen Häusern. Aber wenn man dann nach Dubai fliegt, deswegen hat mich als Kind New York sehr fasziniert. Da ist Dubai schon ein bisschen größer jetzt und sehr, sehr stark unterwegs. Bin aber auch ein Riesenfan von Los Angeles. Also ich gucke jede Serie, die mit Los Angeles zu tun hat, egal ob es Selling Sunset ist, das Living Houses of Beverly Hills ist. Ich gucke die alle, weil ich liebe L.A. Werde ich auch nächstes Jahr zu meinem 40. hinfliegen, abhauen, mich verstecken. Ich werde dieses Jahr ein bisschen größer feiern, meinen 39. Und den 40. feiere ich gar nicht, den umgehe ich einfach. In L.A.
Naja, es ist natürlich auch so, also ich kenne Dubai. Also ich finde nicht, dass es früher schwieriger war oder heute einfacher ist, als Schwuler jetzt. Ich fand es eigentlich ziemlich durchgängig. Also das kann jetzt genauso kompliziert sein oder weniger. Also das kommt immer darauf an, auf wen man trifft, wenn man einreist. Ja. Also ich habe einen Reisen, da geht es ganz toll. Und ich habe einen Reisen, da ist es ein bisschen komplizierter. Also das kommt immer, ja, es sind immer Menschen. Und der eine, ja, das ist ja auch, als Prominenter ist es ja auch so, entweder was gar nicht kontrolliert oder was richtig kontrolliert.
Ja. Ja. Und eine lustige Story zu sagen.
Und dann ist es natürlich so, jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen fair bleiben und können jetzt nicht Berlin oder andere Städte mit Dubai vergleichen.
Nein.
Ja, also als ich 1994 das erste Mal hin bin, da waren 2 5-Sterne-Hotels. Das war das Grand Hyatt und das Intercontinental.
Eine große lange Straße.
Und alles andere war Wüste. Ja, also da ist es natürlich dann auch erstmal einfach, eine Stadt neu zu konzipieren, wenn noch nichts da ist. Ja, jetzt haben wir hier auch kein Öl. Ja.
Richtig. Aber also, man muss zugeben, Berlin ist dafür, dass es eine 4-Millionen-Metropole ist, eine Stadt, die wirklich extrem bequem zu durchfahren ist mit dem PKW. Also nicht so kompliziert wie Köln oder Frankfurt. Es ist wirklich toll, hier Auto zu fahren. Es ist toll, hier Bahn zu fahren. Wir haben ein fantastisches Bahnnetz. Deswegen ist Berlin schon eine ziemlich geile Stadt für das Alter.
Ja, nicht nur deshalb. Also ich finde einfach, also für mich ist es so, dass Dubai eigentlich ein größeres Las Vegas geworden noch. Ja. Wenn natürlich bei uns das Öl hier sprudeln würde, wäre auch manches vielleicht einfacher noch. Ja.
Ja.
Ja, dann wäre auch mal so einfacher. Und deshalb kann man es, ich meine, der Schalke hat es großartig gemacht, aber deshalb kann man es, glaube ich, nicht vergleichen. Ich finde Berlin eine tolle Stadt. Berlin ist natürlich nicht elegant wie Paris, auch nicht elegant wie Wien, aber Berlin ist Berlin und die Stadt hat was und sie ist rau, ja, aber
sehr auch, viele Facetten.
Auch sehr herzlich und man kann sich ja so sein Kiez aussuchen, wo man wohnt. Also ich wohne jetzt hier sehr schick, das ist schon sehr bisschen New York hier,
toll,
ja.
Ja,
toll. Ein paar Meter weiter ist es dann bist eigentlich wie auf dem Dorf, ja. Ja, ja, oder, ja, ja, ja. Und da gibt's natürlich auch Orte, da ist auch besser, man bleibt in der Wohnung, ja.
Ja,
das aber auch. Das ist ja auch in anderen Städten, das ist ja gibt ja auch in Paris die Brennpunkte aus und also
gibt's auch in LA, die gibt's auch in Dubai gewiss.
Aber ich finde Berlin eine also für mich eine großartige Stadt, um zu leben und auch eine Stadt, die eine tolle Energie hat, eine großartige Energie hat und die vor allem, wenn man in Berlin gelebt hat, tut man sich schwer, in einer anderen Stadt in Deutschland zu leben. Also aufs Land geht immer, aber jetzt so München oder Hamburg oder wäre eher schwierig.
Ich habe das mit Frankfurt gemerkt. Ich habe in Frankfurt mich die 2 Jahre extrem fehl am Platz gefühlt. Ich wusste, ich passe dort nicht hin. Weil Frankfurt ist für mich so, das Schöne in Frankfurt ist, wenn man dort Freunde kennengelernt hat, die hat man bis heute, die habe ich auch noch. Es war schwieriger, da reinzukommen in den Freundeskreis. Berlin ist da offener, aber dafür kurzlebiger. Man lernt viele neue Leute kennen. Man geht immer mit anderen Leuten feiern, wenn man noch feiern geht. Berlin ist da wirklich sehr bunt, sehr schrill. Und ich finde, Berlin ist auch sehr toll, was die Kreativität betrifft. Gerade wenn so junge, kreative Menschen kommen und was schaffen wollen, dann ist Berlin genau der richtige Ort.
Für mich hat Frankfurt auch eine schwierige Energie. Also das ist genau das Gegenteil zu hier. Hier ist tolle Energie und hier ist alles... Ja, so, ich finde immer Aufbruchstimmung in Berlin. Wo habt ihr euer allerersten Dependance hattet ihr in Berlin gemacht? Mhm. Oder war die am Kudamm? Oder?
Genau, das war erst in der Uhlandstraße, also Querstraße vom Kudamm. Da konnte man sich das leisten noch einigermaßen. Dann wurden wir bekannter und besser, Gott sei Dank. Man lernt ja nie aus. Dann habe ich meinen großen Traum erfüllt, dass ich einen Frontstore am Kudamm habe. Ich wollte unbedingt den Kudamm abends auf- und abfahren. Das mache ich sogar mit dem Rennrad teilweise.
Gut, das kann man aber auch, wenn man keinen Store hat, den Kudamm
abfahren. Aber wenn dann eben der Laden ist mit dem Logo, was man selbst gemalt hat, mal auf einem Blatt Papier. Und dann ist der Laden dort und man sieht, dass der toll ist, dass die Leute es genießen, da hinzugehen, dass man tolle Events macht, dass prominente Leute kommen wie du und Co.
Das ich ist bin dann ja nicht prominent. Also, ja.
Das ist dann schon toll.
Ich finde das Wort prominent ist so vergewaltigt, es sind so viele Prominente inzwischen, dass ich mich dann lieber distanziere.
Für mich ist prominent noch was anderes als bekannt oder als Fernsehbekanntheit. Das ist für mich prominent ist schon was anderes als jemand, der bei 3 Trash-TV-Sendungen
ist. Also ich komme zu euch, das ist schon mal.
Sehr viele tolle Leute zu mir, die wirklich ganz, ganz tolle Menschen sind, ganz tolle Wesen sind. Danach wollte ich eigentlich in die Leipziger Stadt, weil mein Bruder wollte nach dem Osten zurückgehen. Also in Regensburg hat er gelebt. Er sagt, ja, er würde ganz gerne im Osten was machen. Ich habe für Leipzig tendiert. Er hat gesagt, um Gottes Willen, Leipzig ist arm. Lass uns nach Dresden gehen. Ich hatte Dresden nie auf dem Schirm. Ich dachte, Gott, Dresden ist doch total klein. Und die Dresdner sind sehr eingefahren. Ja, aber
Dresden hat sich sehr gemacht.
So eine Nobelstadt geworden. Gerade mit Radebeul, die höchste Reichendichter da oben im Osten. Und so eine schöne Stadt. Und Dresden, der Laden läuft wunderbar. Wir haben ganz tolles Klientel dort. Ganz tolle Menschen dort. Wir haben eine super tolle Store. Und da mein Bruder macht das fantastisch. Also ein ganz toller Store. Jetzt sind wir gerade an Frankfurt dran und auch an einer meiner Lieblingsstädte, Tatsache in Wien.
Mhm.
Also Wien ist für mich auch so ein Ding gewesen, wo ich gesagt habe, das ist so nach Berlin, wollte ich nach Wien. Wien kann nur noch durch L.A. getoppt werden, aber L.A., das dauert ja noch. Da habe ich noch Zeit. Aber Wien ist, freue ich mich drauf. Wien haben wir Mietvertrag unterschrieben.
Naja, man kann Wien schon auch durch New York und durch Tokio noch vielleicht toppen, also nicht nur durch L.A., es gibt schon noch ein paar Möglichkeiten.
Ja.
Also der Himmel hört nie auf zu sein, gibt immer. Ja, aber ich freue mich und vor allem, ich finde es toll, wie du deinen Weg gemacht hast und ja, ich mag Menschen, die Ideen haben, an die Ideen glauben und sie dann aber auch umsetzen. Das ist nämlich der springende Punkt. Es gibt ja ganz viele Menschen, die Ideen haben oder die tollsten sind immer die zu mir sagen, naja, ich hätte das auch machen können. Kommt jetzt aber so viel zusammen, ich hätte das auch machen können.
Ist der falsche Ansatz.
Das ist völliger Quatsch, was du redest. Hättest gemacht, aber hast du nicht. Also dann mach's aber erzähl doch nicht so einen Schmarrn. Ja? Und viele lassen ihre Ideen dann auch sterben. Und es ist ja auch nicht so einfach. Also du musst eine Vision haben, eine Idee. Dann musst du überlegen, wie setze ich die um. Dann solltest du natürlich schon, dass du andere dazu begeisterst. In der Regel, wenn man jetzt neu startet, braucht man ja auch
das ist Problem, Partner Harald. Oder Investoren. Wenn die Leute das anderen Leuten erzählen, die sagen, das ist verrückt, mach das bloß nicht, lassen die Leute sich alten Sohn und lassen es dann sein. Das war bei mir ähnlich. Ich habe alle gesagt, Jan, du hast einen fantastischen Job. Was willst du mit so einem Laden? Bist du verrückt und Verantwortung und Kosten und dies? Sag ich, das ist mein Traum, lass mich doch machen, unterstütz mich lieber. Auf mich negativ zu sprechen, sonst spreche ich mit dir darüber nicht. Sag mir doch lieber, gib mir lieber Tipps und
Tricks. Man sollte sowieso gar nicht sprechen. Das ist ja das.
Genau,
ja,
viele Leute können das nicht.
Ja, aber mit den richtigen, also man muss sich einen Plan machen und man muss natürlich im gegebenenfalls mit Investoren sprechen oder so. Aber das ist eine andere Geschichte, weil diese Menschen sind auf einem anderen Level. Du darfst ja eins nicht vergessen, man verkehrt ja im Leben fast immer mit denselben Menschen, die dasselbe Background und Umfeld haben. So, also wenn du jetzt angestellt bist, bist du mit Menschen, die sind angestellt, die können sich nicht vorstellen, selbstständig zu sein. Frag nie solche Leute. Nee, geh raus aus deinem, so wichtig, ja. Frag Leute, die selbstständig
Unternehmer.
Sind. Unternehmer. Frag die, die das schon gemacht haben. Weil sonst kriegst du natürlich die Antwort, dass die sagen, Gottes Willen, das könnte ja schief gehen.
Wenn so. Du es nicht schaffen willst, eine Geschichte bleiben, sondern frag die Unterlasser.
Ja, eben. Und, und am besten gar nicht fragen, sondern, also, oder halt Leute, die es geschafft haben. Und, aber man muss eine Idee haben, man muss sie skizzieren.
Fleißig
man
sein.
Muss Partner begeistern, finden und ja, und dann umsetzen. Und das ist natürlich sehr, sehr viel. Ich meine, es ist viel einfacher, was ja heute viele machen, sich dann auf Instagram oder auf Social Media hinzusetzen und alles niederzumachen und doof zu schreiben. Ich meine, das ist natürlich einfach.
Das ist einfach, das machen viele. Es gibt bei mir auch Kommentare. Ich sehe es ja in den Videos bei Ihnen oder ich sehe es bei Videos von mir, wenn wir Werbung machen, da schreiben viele drunter, um Gottes Willen, alle Frauen sind so schlimm. Ja, aber dann gucke ich mir die Profilfotos an, wenn wir das an Hund, Katze, Pferd drauf oder gar kein Bild, denn das sind genau die Menschen, die sich, glaube ich, zu Hause verstecken und sich da getrauen, was zu sagen. Auf der Straße, wenn sie mir oder Ihnen begegnen würden, würden sie sich nie getrauen, den Mund aufzumachen.
Na gut, manchmal ist vielleicht besser, dass das Pferd drauf ist und nicht das Foto von der Person. Ja,
ja, oder ich habe dann so eine Dame auch gehabt,
oder, gesagt, oder, Gott, oder du denkst, oder das Pferd. Ja. Ja.
Diese Lippen sehen so schlimm aus, wie kann man so rumlaufen? Und dann habe ich mir ihr Foto angeguckt, da waren es halt diese super tollen blondierten, ja, quietschgelben Haare mit einem grünen Ansatz drin, wo ich denke, wie kann man denn über andere Menschen was so urteilen? Geschmäcker sind verschieden, soll jeder das machen, was er möchte. Und wenn er was zu sagen hat, dann bin ich ein Mensch, der es den Leuten immer persönlich sagt und das versuche ich auch immer nett. Ich finde, dass einfach eine gewisse Nettigkeit und eine tolle Art da draußen fehlt. Ich finde auch, dass er die Hilfsbereitschaft ein bisschen nachgelassen hat, die würde ich mir wieder ein bisschen mehr wünschen. Würde ich mir wieder sehr, sehr wünschen, dass es ein bisschen mehr Hilfsbereitschaft gibt, dass Leute sich unter die Arme greifen. Wir sind gerade in der Phase, wo es eine verdammt schwierige Zeit da draußen ist. Die Leute haben alle wirklich wenig Geld. Das ist, die Leute
wir haben im letzten Jahr kurzfristig was zusammen gemacht.
Genau, Charity Gala.
Erinnerst du daran?
Ja,
kam fantastisch. Ich habe gehört, dass die Arche dringend Spenden noch gebraucht hätte. Und dann bin ich auf dich zugegangen und gesagt, wollen wir nicht zusammen eine Charity machen? Und da hast du wirklich ganz, ganz toll gewirbelt. Und wir haben Partner gefunden und haben, ich glaube,
12 Tage hatten wir.
Und ich glaube, 37.000 oder so haben wir reinbekommen. Für
irgendwie
die,
sowas, ja.
Ja, also das war wirklich.
Ich habe den Check noch zu Hause, ich habe den abgehoben.
Ja, nee, es ist ja mehr geworden. Kann ich nachgucken, es ist ja mehr geworden noch. Aber großartig. Und man, jeder kann etwas machen. Und das finde ich halt toll. Du bist auch offen für sowas, wenn man zu dir kommt und sagt, du, ich finde, wir sollten da, können wir da mal was machen. Karikativ. Und das ist auch wichtig. Und auch wenn man es selbst geschafft hat, eben. Und dann auch trotzdem sagen, ich unterstütze auch andere.
Was zurückgeben.
Ich gebe was zurück.
Leuten den Weg zeigen.
Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und
Was ich zum Beispiel nicht mache, ist für andere Leute fleißig sein. Ich war selber fleißig, ich habe selber gearbeitet, wenn andere im Urlaub waren. Und als Selbstständiger, das kennt jeder Selbstständige, der draußen diesen Podcast hören wird, die wissen genau, bei uns ist der Tag nicht von 10 bis 18 Uhr. Bei uns geht der Tag morgens um 6, 7 los. Wenn der Kinder vielleicht sogar noch eher geht, bis abends 22, 23 Uhr. Und dann wirst du nachts wach, schreibst trotzdem mal was auf, was du vielleicht vergessen hättest. Dann hast du Steuern, Finanzen, Buchhaltung, das liegt alles drumherum. Da ist nicht so ein schönes Geschäft aufschließen, ein paar Leute begrüßen, küssen links, küssen rechts, E-Mail-Event, Dame-Event. Ich meine, ihre Projekte, ich meine, das ist ja mehr als 24-7. Ich frage mich oft, wie sie es machen, alles an einem Tag zu schaffen. Ich meine, ich kenne meine Projekte, das ist vielleicht ein Zehntel von ihren Projekten, die sie in den letzten Jahren gemacht haben. Viele Leute wissen das gar nicht, was für ein großer Teppichhersteller sie zum Beispiel, Tapetenhersteller zum Beispiel sind.
Ja,
es kommen die in anderen Ländern.
Werde jetzt die nächste präsentiere ich jetzt. Und übrigens am übermorgen präsentiere ich ja meine neue Biografie, also am 7.
Die Leute sehen nicht, was das für eine Arbeit ist.
Bei Dussmann, ja.
Bin ich da.
7. freut mich, 7. 6. 14 bis 17 Uhr könnt ihr kommen. So Dussmann, ja, am Freitag wird das Buch präsentiert.
Ist das deine Podcast schon draußen?
Ja. Ja, sonst würde ich es ja nicht bekannt geben, ja.
Und, kommen.
Ich übrigens durch die Vorbestellung habe ich gestern schon bekommen, also es ist nur vorbestellbar, aber wird jetzt in Kürze auch ausgeliefert. Und gestern schon Bestseller Nummer 1 Designer auf Amazon.
Mega.
Ja.
Ja, aber das ist doch Fleiß. Fleiß und dann wird kommt immer belohnt.
Eine neue Teppichkollektion, es kommt eine neue Tapetenkollektion, es kommt eine neue Möbelkollektion. Also sehr, sehr viel Neues, das anlegt und so, ja, und so, so muss es ja auch sein, wie bei euch auch. Es hat mich sehr gefreut. Es war ein wundervolles Gespräch, einfach auch mal, um zu sehen, ja, wie kann man damit umgehen, wenn man plötzlich den Job verliert, wenn man Ideen hat, ja, nicht einfach nur sagen, oh mein Gott, furchtbar, sondern am besten Fall auch schon ein zweites Standbein haben und dann Träume verwirklichen, realisieren.
Ich habe auch auf den Kopf in den Sand gesteckt, aber das ist keine Option, das ist nicht das Richtige. Wenn man kriegt man auch
so schwer wieder weg aus dem Gesicht. Ja.
Ich sage den Leuten, es sind drei Buchstaben, T-U-N, tun. Fleißig sein, tun. Mein Vater, der leider verstorben ist, hat immer gesagt, Fleißigkeit wird immer belohnt. Und wenn du eine Woche fleißig bist, wird die Woche drauf umso besser.
Oder man sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja.
Genau, das ist so. Fleiß wird immer belohnt. Und man muss einfach wirklich einfach weitergehen, wenn andere aufhören. Dann ist man auch an einem anderen Ziel als die anderen.
So, als Kind hatte meine Großmutter hatte so eine aufgeschlagene Bibel aus Messing oder was. Mhm. Und da stand drauf, arbeite und bete, dann hilft dir der Herr alle Zeit. Mhm. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir den heutigen Podcast. Es hat mich sehr gefreut. Und alles Gute weiterhin. Und ja.
Ich wünsche den Zuhörern viel Spaß beim Hören. Und sorry, dass ich so schnell gesprochen habe.
Weiter so. Alles
Tut
gut.
Mir leid.
Aber ja. Danke, du redest immer so schnell, aber ja. das ist einfach, weil du hast eben auch viel zu erzählen.
Bin und cool.
Viel, ja, so schön.
Ich bin wie so ein Thermomix.
Ja.
Da habe ich wieder Werbung gemacht.
Eine Produktion von Audiotakes.